Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste und liebe Grindler. Ihr habt schon gemerkt, auf dem Hiler ging es heiß her. Daniel und seine Freunde, beziehungsweise nur seine Freunde und der Feuerofen. Ich wurde gestern bei 7:07 von einer Schwester gefragt, Sascha, Daniel an Pfingsten, wie willst du das zusammenkriegen? Eine Pfingstpredigt mit der Daniels-Geschichte. Ich habe mir gedacht, das mit dem Erntedankfest und dem verlorenen Groschen habe ich doch auch schon mal zusammengekriegt. Ich versuche es einfach noch einmal. Aber natürlich nicht irgendwie. Ich will schon euch mit hineinnehmen und euch erklären, was Pfingsten mit dem Feuerofen zu tun hat. Natürlich brauchen wir dafür ein paar Hintergrundinformationen, bevor es praktisch in die Geschichte hineingeht. Und zwar möchte ich als erstes mit euch darüber nachdenken, wie überhaupt die Parallelen zwischen Altem Testament und Neuem Testament so aufgebaut sind. Wir wissen meistens, dass im Alten Testament schon auf Jesus, also dass prophezeit wurde, dass Jesus geboren wird, dass er sterben wird. Also man weiß von Weihnachten, man weiß von Ostern und genauso ist es auch mit Pfingsten. Pfingsten kommt im Alten Testament auch vor. Und zwar wurde Ostern, das Osterfest, ist ja damals das jüdische Passafest gewesen. Das war zu der Zeit Ägyptens, wo sie die Lämmer geschlachtet haben und plötzlich allen klar war, später im Neuen Testament, das eigentliche Lamm, das wird Jesus sein. Das ist jetzt mal ganz kurz die erste Übertragung gewesen. 50 Tage nach Ostern fand das jüdische Wochenfest, das Schawott, statt. Da gab es gestern eine Quizfrage, die ich so gar nicht so beantworten konnte. Und jetzt wollte ich nochmal das Fachwort haben. Das habe ich extra nochmal gestern nachgelesen. Und das war das Schawott. Und das Schawott, das war das Fest, wo das Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren und Mose auf den Berg ging, um die 10 Gebote zu holen, wo sie daran erinnern, dass Gott ihnen die Gabe der 10 Gebote gegeben hat, den Dekalog. Oder auch die Tora, das Ganze, die ersten 5 Bücher Mose. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen auf die Spur. Pfingsten fiel nämlich genau auf diesen Tag, auf das Schawottfest der Juden, das sie feierten. Und schon damals war die Bedeutung, die 10 Gebote, die Gott den Israeliten gab, hatten etwas mit der Identifikation zu der Zugehörigkeit zu tun. Ihr gehört zu mir. Das Gesetz war schon längst in euer Herz geschrieben, ihr kanntet es und jetzt gebe ich es euch schriftlich. Dadurch, dass ihr die Gebote hochhaltet und versucht, sie zu ehren, sie zu halten. Dass ihr sagt, sie sind uns nicht unwichtig, sondern sie sind uns wichtig. Zeigt ihr, dass ihr zu mir gehört. Und wie wir alle wissen, jetzt kommt der Sprung so langsam zu Daniel, hat das Volk Israel, jedenfalls ein Teil des Volkes, während Mose auf dem Berg war, nicht so eine Statue aus Gold gebaut, eine Statue aus Gold schon, aber nicht so ein Mann aus Gold, sondern ein goldenes Kalb. Und das Volk Israel, ein Teil des Volkes, kniete vor diesem Kalb nieder und deswegen war es gezwungen, über 2000 Jahre in der Wüste rumzuwandern. Und genau diese Geschichte wurde von Generation zu Generation in Israel weitergegeben. Daniel und seine Freunde wussten also von dem goldenen Kalb. Sie wussten davon, dass die 10 Gebote, und das Wichtigste in dieser Geschichte war ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Baue keine Götzen. Sie wussten davon und sie wussten, dass ihre Vorfahren versagten. Aber sie wollten nicht versagen. Daniel und seine 3 Freunde, die wollten nicht versagen. Und das sieht man schon bei der Geschichte, die wir schon ein bisschen angerissen haben und eine Geschichte, die noch ein bisschen davor geht. Und zwar die Geschichte, wo sie schon am Hof des Königs waren, als Sklaven dann nach Babylon, nicht nach Persien, das kam ja später, nach Babylon geführt wurden und in Babylon plötzlich Speisen vorgehalten bekamen, die sie nicht aßen. Und sie outeten sich nun. Sie outeten sich, sie standen dazu und sagten, nein, das essen wir nicht. Der Hofbeamte bekam natürlich Panik, weil er einen Kopf kürzer gemacht werden würde, wenn die jetzt hier alle krepieren und verhungern. Und hatten Zwischendeal mit ihnen ausgehandelt. Und da ging gut. Man kann jetzt hier schon von Wunder reden, aber für Daniel und seine Freunde war es schon eine Erfahrung mit Gott. Obwohl sie nur Brot und Wasser bekam und ein bisschen Gemüse und Obst und nicht diese schöne Wildschwein, die Morelen oder den Aal, keine Ahnung, was es da alles so gab, Muscheln und Schnecken. So alles, was es da zu futtern gab, Muscheln war in Babylon, weiß ich nicht, aber die hatten bestimmt auch so einige Ideen. Davon aßen sie nicht. Und alle wussten das. Und damit machten sie sich wirklich keine Freunde. Und zwar aus folgendem Grund. Weil der König Kyros damals dann Daniel und seine fünf Freunde, weil sie besser und intelligenter aussahen, das musste ja noch getestet werden, an seinen Hof berief. Als Diener zunächst einmal. Und jetzt kommen wir erst so langsam in unsere Geschichte. Daniel spielt in dieser Geschichte eigentlich keine zentrale Rolle. Daniel wird hier nicht mal erwähnt. Aber das Bild spielt genau auf eine Geschichte zurück, die mit Daniel zu tun hatte. Nebukadnezar war nämlich genau der König, dem Daniel auch einen Traum bedeutet hat, den er unbedingt vorher erklärt haben wollte oder beziehungsweise überhaupt gesagt haben wollte. Die Zeichendeuter, die Sterndeuter, all die Wahrsager waren bereit, den Traum zu deuten, wenn der König ihm wenigstens verraten würde, was er denn geträumt hat. Na, dann ist das ja leicht. Dann kann ich ihm auch die Karten legen und, also jetzt nicht denken, dass ich sowas mache, aber wenn ich weiß, was jemand träumt, kann ich auch irgendeine Aussage treffen. Und die irgendwie deuten. Und so wollten die das natürlich machen. Der König war ein bisschen schlau und hat gesagt, nee, ihr sagt mir den Traum und die Deutung. Und Daniel hat um Zeit gebeten, weil wenn es niemand geschafft hätte, wären alle Zeichendeuter, alle Menschen, die etwas in dieser Richtung damit zu tun gehabt hätten, auch Daniel und seine Freunde, also alle geistlichen oder alle spirituellen Menschen, hingerichtet worden. Und als plötzlich Daniel diesen Traum gedeutet hatte, fiel sogar König Nebukadnezar nieder vor Daniel und sagt, dein Gott ist der einzig wahre Gott. Daniel hielt ihn natürlich sofort wieder auf und hat gesagt, dann bete den Gott an und nicht mich. Aber kurze Zeit später ließ er dieses Standbild hier bauen. Na, nicht zu doll. Ich habe schon gehört, das ist zwar sehr groß, aber nicht unbedingt sehr stabil. Und es war komplett aus Gold. In dem Traum, den der König hatte, war nur das Haupt golden. Und es sollte diesen König darstellen, sein Reich Babylon. Und es sollte eigentlich nicht von Dauer sein. Ich habe so das Gefühl, dass der König sein Reich auf Dauer machen wollte, weil das komplette Standbild aus Gold war, aus purem Gold. Und alle nun gezwungen waren, und der Befehl ging diesmal vom König selbst aus und nicht von seinen Hofbeamten, die auf Daniel und seine Freunde neidisch waren. Und zwar der Befehl, alle Fürsten, alle Räte, alle Stadtleute, alle, die es gibt, sollten in die Hauptstadt kommen, in den Hof des Königs, dort, wo die Statue stand, und mit den anderen aus allen Völkern, die dort versammelt waren. Da waren einige zu Sklaven gemacht worden nach diesen Feldzügen, die der König so vorher unternommen hatte, sollten niederknien und dieses Standbild anbeten. Jetzt haben wir so die Brücke geschlagen. Ich bin davon überzeugt, dass geistgewirkte Menschen es schon zu jeder Zeit in der Geschichte gab. Dass der Heilige Geist, auch wenn er so als Wort nicht direkt im Alten Testament vorkommt, schon da war. Weil der Heilige Geist nichts anderes ist als Gott selbst. Gott ist unter uns. Genauso Jesus. Jesus ist unter uns. Wir glauben ja nicht an drei Götter, sondern an einen in drei verschiedenen Personen. Und der Heilige Geist, das ist mein erster Punkt, den gab es schon immer. Und geistbewirkte Menschen haben Sachen vollbracht, die sie so alleine hätten vielleicht nie vollbringen können. Mich hat ein Jugendlicher in der letzten Woche gefragt, Sascha, waren die Freunde nicht ein bisschen doof? Ich meine, die hätten doch niederfallen können und innerlich denken können, wir beten den nicht an. Und dann wären sie mit dem Leben davongekommen. Die wussten ja noch nicht, dass der Feuerofen, also dass sie da gut rauskommen würden. Und wenn sie das so ein bisschen verdeckt hätten, hätte doch bestimmt Gott ihre Angst verstanden. Und ich finde, die Frage ist sehr berechtigt. Weil die Frage würde, die führt ja uns dahin zu unserer persönlichen Frage, Müssen wir immer so weit gehen? Müssten wir bereit sein, bis zum Tod zu gehen? Müssten wir bereit sein, für unseren Glauben jederzeit zu stehen? Auf die Frage werde ich nachher nochmal zurückkommen, aber ihr merkt, die Frage von dem Jugendlichen ist sehr heiß. Und die kann man nicht einfach so zur Seite schieben, weil wie hätten wir denn reagiert? Ich möchte euch jetzt also in die Geschichte mit hineinnehmen. Daniel Kapitel 3. Und vieles wurde ja schon berichtet. Aber einige Verse sind für mich hier noch ganz entscheidend. Und zwar möchte ich beginnen beim Ende von Vers 15. Und dort sieht Nebukadnezar schon, wie die drei sich einfach nicht niederknien. Und möchte ihnen eigentlich eine neue Chance geben, dass sie noch einen Versuch bekommen. Lass die Posaunen und alles Gezimbel und was es da so an Instrumenten gibt, nochmal spielen und dann könnt ihr euch nochmal niederknien. Und dort steht, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Die Jungs sind ja schon ganz schön kess. Ihnen war von vornherein bewusst, ihr Gott kann sie retten, muss es aber nicht tun. Also es gab nicht diese Garantie, wir gehen da jetzt hinein in diesen Feuerofen und da wartet ein Engel auf uns. Na, dann hätte ich auch keine Angst gehabt. Wenn ich wüsste, dass ich definitiv gerettet werde, dann wäre ich genauso stehen geblieben, hätte nicht mehr einen Augenblick gezögert, das Bild nicht anzubeten. Aber andersrum, da könnte doch die Frage kommen, wie bei dem Jugendlichen, wäre es nicht klüger gewesen, niederzuknien? Wäre es nicht klüger gewesen, mal ganz verdeckt am Leben zu bleiben? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr ins Exil kommt. Ich habe da mal ein paar Bilder, wie ich mich fühlen würde, wenn ich ins Exil kommen würde. Vielleicht gibt es die jetzt auch. Gleich. Kannst schon sofort das nächste machen, weil das ist kein... Genau. Kann man das erkennen so ein bisschen? Eine wunderschöne kleine Kirche. Wenn ich hierhin strafversetzt werden würde, und jetzt sage ich, da war ich Ostern, das ist eine Kirche, die es wirklich gibt, das ist sogar eine Adventgemeinde, von 5 Leuten gebaut, das ist mein Opa. Diese Leute sind alle in der Rente schon so gut wie und haben trotzdem nochmal eine neue Gemeinde gebaut. In einem Dorf, wo fast keine Menschen sind, aber sie haben eine Gemeinde gebaut und an der sieht man sogar, dass es eine Kirche ist, wegen dem Türmchen. Sie würden sofort als Christen wahrgenommen dort. Ja? Ich habe da jetzt das extra schon so gemacht, dass wenn jemand mal vorhat, mich straf zu versetzen, dass ich gerne dahin möchte. Also könnt ihr schon mal notieren. Chefins und Chefins. Wie würde es euch gehen, wenn ihr weit, weit weg von zu Hause seid, wohl wissend, dass ihr einen Glauben habt, der euch von allen anderen unterscheidet? Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt. Aber wie einfach machen wir uns das manchmal im Alltag? Bauen wir uns da solche Kirchen auf mit Türmchen, wo jeder sofort sieht, dass ich ein Christ bin? Ich meine, wer von uns kommt schon in die Situation, wo er gezwungen wird, etwas zu machen, was gegen seinen Glauben ist? Eigentlich fast keiner von uns. Also diese Strafversetzung ist schon ziemlich irrelevant, deswegen kommt das Bild jetzt erstmal wieder weg. Aber trotzdem frage ich mich, und wir haben eben in der lebendigen Gemeinde ein Beispiel gehabt von verfolgten Christen, von dem Pastor Yusuf Nakarani oder umgekehrt. Ich wiederhole es nicht nochmal. Ihr könnt den Namen nachlesen, das ist iranisch. Dieser Mensch der im Iran gelebt hat und genau wusste, wenn er Pastor wird, noch mal zwei Schritte weiter als ich werde geheim irgendwo Gemeindemitglied, sondern ich werde öffentlich Pastor, wusste er, was auf ihn wartet. Er wusste es. Davon bin ich überzeugt. Er wusste es genauso wie Daniel und seine Freunde. Und dem Jugendlichen habe ich gesagt, selbst wenn sie niedergekniet wären, da gab es so viele Menschen, die genau wussten, wer die drei sind. Die wussten ja schon vorher, weil sie schon vorher diese Kirche, dieses Türmchen aufgebaut haben, weil sie schon vorher zu ihrem Glauben standen, zu welchem Gott sie beten. Es wäre also nicht einfach so gewesen, dass wir in der Menge hätten verschwinden können oder die drei Jungs. Genauso der Pastor Nakarani. Er konnte nicht in der Menge verschwinden. Es gibt Situationen, und da möchte ich mit euch hin, wo es schon zu der Frage kommt, gibt es Dinge in unserem Leben, für die wir leben und sogar sterben würden? Und jetzt nicht wie als Terrorist, sondern sterben, weil ich nicht meinen Glauben verraten möchte. Genau dahin wurden die gezwungen. Sterben oder leben? Zu wissen, zu wem ich gehöre, hat für Daniel und seine Freunde alles verändert. Das ist der zweite Punkt. Geistgewirkte Menschen wissen, zu wem sie gehören. Und das kann alles verändern. Wissen wir, zu wem wir gehören? So theoretisch, ja. Wir wissen, welche Feste wir feiern, dass wir hier hingehen. Aber was macht es mit unserer Einstellung über unser Leben im Jetzt und Hier, wenn wir wissen, dass wir zu Gott gehören? Wenn wir wissen, dass unser Gott kann, aber nicht muss. Halten wir an ihm fest? Stehen wir zu seinem Glauben oder würden wir, wenn es richtig drauf ankäme, den Schwanz einziehen? Diese Frage beschäftigte, wie wir gesehen haben, im Alten Testament das Volk Gottes. Und da kannte irgendwie Gott keine Kompromisse. Er hat gesagt, mein Volk steht zu mir, weil ich zu euch stehe. Ich kam für euch. Ostern gab es doch nur wegen euch. Ich kam als Mensch auf diese Welt, um für euch zu sterben. Und an Pfingsten, da sollt ihr zu mir stehen. Da wurde es so deutlich, wer die Christen sind. Die Feuerflammen kamen nieder, sie sprachen und alle konnten sie verstehen. Sie standen zu ihrem Glauben und sie schämten sich nicht. Es gibt Menschen in unserem Leben, die wir verehren. Verehren im Sinne von als Vorbild, wo wir sagen, das sind geistgewirkte Menschen. Ich möchte mal noch einen so einen Menschen herausgreifen. Dietrich Bonhoeffer. Er war im sicheren Amerika. Ihm ging es gut. Er wusste, was in Deutschland passieren würde. Aber er sagte, er muss zurück und Menschen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Und gegen dieses Regime sogar parallel ankämpfen. Er kam nicht nur nach Deutschland, um zu retten, sondern auch, um Hitler zu bekämpfen. Und er wusste, dass wenn er auffliegt oder seine Gruppe, dass er am Galgen hängen würde. Und wir wissen alle, er wurde gehängt. Er ging auf diesen Galgen sogar zu und hat sich die Schnur selbst übergezogen, obwohl das normalerweise jemand anders für ihn macht. Er zog sie sich selbst über und die Wärter im Gefängnis sprachen schon vorher davon, er wirkt wie ein Mensch, der nicht gefangen ist, sondern wie einer, der herrscht. Wie einer, der die Tage des Trauers mit Ehre und Stolz und ohne Angst hinnimmt. Wie jemand, der den Mut macht, obwohl er selber Mut bräuchte, weil er den Mitinsassen wirklich noch half, seinen Zellenkollegen Zettel schrieb oder durch die Wand so Klopfzeichen oder durch die Zellentür so ein bisschen mit ihnen sprach. Er kam, obwohl er wusste, dass er sterben könnte. Es hätte auch gut ausgehen können. Aber er hat gesagt, mein Glauben werde ich nicht verraten. In keiner Situation. Viele Adventisten haben in der Zeit des Nationalsozialismus genau das Gegenteil gemacht. Vor einigen Jahren haben wir uns sogar als Kirche öffentlich entschuldigt. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche, als Christen, als jeder Einzelne von uns niemals vor irgendetwas niederknien, wo wir unseren eigenen Glauben verraten würden. Um das ein bisschen griffiger zu machen, hat Bonhoeffer einen Text geschrieben, Wer bin ich? Das ist so die Frage, die wir mitnehmen sollen. Wer bin ich? Geistgewirkte Menschen, wenn sie wissen, wer sie sind, bekommen von dem, von Gott, zu dem sie gehören, die Kraft, die Mut und die Hoffnung, die sie für alles brauchen. Amen.